Man darf nicht so abstrakt beantragen, ich möchte bitte eine Ersterstattung fürs Baby, sonst kriegt man nur eine Pauschale von ein paar hundert Euro. Sondern man muss ganz konkret beantragen, ich möchte bitte einen Kinderwagen, ein Kinderbett, 12 Strampler. Dann kriegt man aus meiner Erfahrung in der Regel einen größeren Betrag.
Das Mikro für dich, ein Podcast der Villa Vie.
Tachchen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Villa Vie. Mein Name ist Tirza Schmidt und heute haben wir einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Sie beschenkt Menschen mit ihrem juristischen Wissen und Engagement. Wenn du eine konkrete Frage hast, wird sie sich mit Sicherheit in eine adäquate Antwort hineinarbeiten und ihr Bestes dabei für dich geben. Sie ist Frau, Ehefrau, Mama und ein ganz unkomplizierter, liebevoller und aus meiner Sicht geduldiger Mensch. Hallo Steffi.
Hallo Tirza.
Schön, dass du heute hier im Podcast bist. Ich freue mich.
Ich mich auch. Vielen Dank für die lieben Worte.
Gerne. Steffi, wir sehen uns heute tatsächlich persönlich zum allerersten Mal.
Genau.
Hier in Baden-Württemberg im Village Vie Gästezimmer von Katrin und Kimi Schäfer. Dein Lieblingsgetränk ist ein koffeinfreier Cappuccino.
Cool.
Und Katrin bringt ihn dir.
Wow.
Frisch zubereitet.
Vielen Dank, Katrin.
Sogar mit Schoki.
Da trinke ich direkt einen Schluck.
Also, ist da von der Dosierung her okay?
Sehr
weil es ist echt eine Premiere. Katrin, ich glaube, ne?
Sehr lecker.
Katrin ist noch
ich
im Raum.
Ich habe ehrlich gesagt gedacht, es ist gar nicht möglich, das wahrzumachen, weil ihr ja Kaffeetrinker seid mit Koffein. Deswegen vielen Dank.
Ja, probier schon.
Wenn du mir heimlich jetzt mit Koffein untergejubelt hast, werde ich heute Nacht das merken.
Okay.
Das ist echt eine Premiere jetzt für Katrin gewesen.
Echt.
Also der ist nicht nur fürs Auge da, ne? Also wenn du wenn du einfach magst, super, super gerne. Ja. Sieht auf jeden Fall auch fein aus.
Mhm. In der Villa Vie Tasse.
Du bist randvoll wertvoll und mit Zucker und Zimt kommst du jetzt häufiger.
Also ich würde ja, wenn die nicht eine halbe Stunde Fahrstrecke weg wohnen würden, würde ich hier öfter vorbeikommen. Doch, also ist jetzt nicht weit, aber genau, wir kommen gerne. Doch.
Steffi, du sagtest vorab zu deinem Lieblingsgetränk, ich zitiere im O-Ton, wenn das aber zu kompliziert ist, mag ich auch Orangina. Du stehst für Unkompliziertheit.
Ja.
Für dich ist es echt ein Wert oder eine Leichtigkeit, wenn etwas oder jemand unkompliziert ist. Und deswegen ist es so meine Frage, was bedeutet für dich Unkompliziertheit?
Ich gebe jetzt mal die Antwort, die Juristen am liebsten geben.
Mhm.
Das kommt darauf an.
Okay.
Genau. Also was ich an Menschen mag, die mir leicht fallen, ist eben, wenn man einfach ein Gespräch führen kann, wenn man irgendwie viele Themen hat, über die man mal reden kann, wenn man jemandem einfach leicht begegnen kann, ohne dass man der Person jetzt, bei manchen Leuten muss man so mega genau hinfühlen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber halt einfach muss man sich so krass konzentrieren irgendwie. Und es gibt einfach Leute, die sind unkompliziert, mit denen fließt es einfach so. Und oder manche Leute, das ist natürlich jetzt ein anderes Thema, aber manche Leute sind kompliziert beim Essen. Und manche Leute mögen alles. Ja, also ich mag es einfach, wenn man sich nicht so hart konzentrieren muss. Das liegt aber auch am Mama-Sein. Seitdem ich Mama bin, habe ich immer das Gefühl, 50% von meinem Gehirn hört irgendjemand quaken. Und genau, das ist einfach dann schwieriger geworden, sich zu konzentrieren.
Okay, und dann trifft es sich gut?
Ja, trifft es sich gut, wenn es unkompliziert läuft.
Okay.
Ja.
Und auch an dieser Stelle wage ich die These, dass du eher zu den unkomplizierteren Menschen gehörst.
Ich hoffe es jedenfalls, ja.
Ist auf
also ich hoffe es anderen leicht zu machen. Ja.
Okay. Wir sehen uns heute wirklich zum allerersten Mal persönlich. Das alleine zeigt ja schon, dass es auch unkompliziert laufen kann, weil Kontakt haben wir seit letztes Jahr Juli.
Um den Dreh, ja.
Da hattest du dich gemeldet per WhatsApp und hast mir und uns deine Hilfe ganz unkompliziert, pass auf, und gleichzeitig total verbindlich angeboten, dass wenn wir in sozialrechtlichen Fragen Unterstützung suchen oder auch brauchen, wir uns jederzeit bei dir melden können. Oder auch, dass Menschen, Frauen, Families sich melden können und du sie unterstützt. Und das ist wirklich großartig für uns alle, wirklich ein großes Geschenk. Denn wenn zum Beispiel Menschen schwanger werden und für sich in einem inneren Konflikt geraten, ist es manchmal bis häufig so, dass die soziale Situation ziemlich kompliziert ist oder eben auch eine große Angst oder auch Sorge da ist, wie man es persönlich im Job, mit der Wohnung, im Studium oder als Mutter oder als Familie über die Runden kommen kann. Ja, das ist so das eine. Und da bist du als Ratgeberin oft sehr beliebt und gefragt, also auch im Rahmen der Villa Vie. Und wir möchten heute einfach mal über ein paar Dinge aus dem Sozialrecht sprechen, mit der Hoffnung oder mit dem Ziel, dass manches etwas klarer wird im Dschungel von Zuständigkeiten, Fristen, Anträgen und vielleicht sogar auch von Erwartungen. Daher erst einmal zu dir. Was ist deine konkrete berufliche Bezeichnung und was bewegt dich, deine Expertise ja mit und für uns Menschen zu teilen und ja, uns damit auch zu beschenken?
Also meine Berufsbezeichnung ist Juristin. Ich habe Jura studiert, das heißt, ich habe an der Uni studiert und danach 2 Jahre Referendariat gemacht. Dann ist man ein sogenannter Volljurist, das heißt, man hat von der ganzen Breite von Mietrecht über Sozialrecht, über öffentliches Recht, Bundesemissionsschutzgesetz und so weiter, alles Mögliche mal gemacht. Und dann kann man sich eben entscheiden, in welche Richtung man sich spezialisiert. Und bei mir wurde es das Sozialrecht und da habe ich mich eben besonders auf den Bereich Bürgergeld oder neue Grundsicherung, heißt es jetzt heute, konzentriert. Das heißt, in meiner Arbeit geht es um die Unterstützung von Menschen, die aus welchen Gründen auch immer es nicht selbst schaffen, vollständig oder teilweise ihren Lebensunterhalt ganz selber zu erwirtschaften. Genau, und beschenken ist ein schönes Wort in dem Kontext. Mich bewegt Gerechtigkeit. Ja, Gerechtigkeit, kann man mal so stehen lassen.
Gerechtigkeit und Sozialrecht. Seit wann gibt es das Sozialrecht in Deutschland? Weißt du das? Hätte sein können. Das habe ich jetzt echt gerade gedacht. Nein, ist gut. Wir kommen. Nee. Also es gibt ja manche Dinge, die sind ja irgendwann eingeführt worden. Weißt du,
kann ich dir googeln, aber sagen kann ich dir nicht.
Ja. Krass, das fand ich jetzt einfach eine spannende Frage.
Also die interessante Frage ist ja auch, wo kommen eigentlich so Gedankengänge zum Sozialrecht her? Ne? Oder überhaupt das Grundgesetz, das wir in Deutschland haben, die Würde des Menschen und so weiter. Wo kommen diese Gedanken eigentlich her? Sind die einfach so, sag ich mal, rumgeschwirrt in der ganzen Welt und wir haben sie halt nur aufgeschrieben? Und da, wenn man da länger drüber nachdenkt, stellt man fest, dass es doch tatsächlich viel mit der Bibel zu tun hat oder mit Gott und dem Glauben an Gott. Also, dass diese Werte und auch die Vorstellungen, dass der Mensch eine Würde hat, dass das kein frei flottierender Gedanke ist, den die ganze Welt einfach so hat, sondern dass das ein Gedanke ist, den Gott dem Menschen zuspricht, weil der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist und dass auch Sozialrecht eigentlich, wenn man so will, seinen Ursprung bei Gott hat. Also wenn man in der Bibel liest, da gibt es sogar eine Bibelstelle im 3. Buch Mose. Die ist natürlich nicht so, wie wir jetzt Sozialrecht kennen, aber ich lese euch mal kurz vor. Wenn ihr erntet, sollt ihr euer Feld nicht bis an den Rand abernten und keine Nachlese halten. Auch eure Weinberge sollt ihr nicht ganz ablesen und die heruntergefallenen Trauben nicht aufheben. Lasst etwas übrig für die Armen und für die Fremden bei euch. Ich bin der Herr, euer Gott. Das steht da. Und das ist natürlich das Gesetz, das Gott damals seinem Volk gegeben hat. Aber trotzdem kommt da ja eine Perspektive raus, die was mit Barmherzigkeit zu tun hat, die was damit zu tun hat, dass Gott möchte, dass die Menschen sich umeinander auch kümmern. Und es gibt auch eine Geschichte dazu, wo das irgendwie so richtig praktisch wird in der Bibel, die Geschichte von Ruth, die mit ihrer Schwiegermutter nach Israel zurückkommt und dann auf dem Feld von ihrem späteren Mann, also eine romantische Liebesgeschichte, lohnt sich nachzulesen, dann eben genau das macht, also diese Ehren am Rand ablesen. Also dass das ganz praktisch eine Maßnahme war, wie in der Zeit, wo die Bibel geschrieben wurde oder wo das gespielt hat, eben Menschen sozialrechtlich gewissermaßen durchgekommen sind, wo sie für ihren Lebensunterhalt mitsorgen konnten. Mhm. Und so ein Gedanke, ja, ist mit in unserem Sozialstaat mit drin, würde ich sagen.
Tief verankert, wenn du es jetzt auch von der Bibel her beschreibst und den Mensch im Fokus habend.
Ja, jein. Also Sozialrecht in der Praxis ist natürlich was Technisches. Mhm. Da ist dann der Mensch nur so bedingt im Fokus und deswegen ist es ist technisiert.
Was würdest du sagen, welche Interessen knallen im Sozialrecht aufeinander?
Im Sozialrecht ist natürlich, jetzt mal wieder im Bereich Grundsicherung und Bürgergeld, da ist der Mensch, der in der Notlage ist finanziell und seine Schäfchenfälle davonschwimmen sieht und ganz konkret Hilfe braucht, dass er seine Wohnung bezahlen kann, dass er sein Essen bezahlen kann, dass er eine Krankenversicherung hat. Mhm. Ja, das ist die Not. Und auf der anderen Seite ist, sagen wir mal, die Verstaatlichung des Mitarbeiters da. Also da sitzt ein Mensch und der liest die Akte und kann die Not nicht immer so rausspüren, weil es ja oft nur Zahlen und Fakten sind und so. Und das Papier transportiert auch nicht das ganze Problem. Mhm. Sodass zwischen dem Mensch, der jetzt ein Problem hat, vielleicht das Problem aber gar nicht so genau sagen kann. Also manchmal fehlt es ja auch so ein bisschen am Wortschatz, das so auszudrücken, warum es jetzt eigentlich zu so einer Not kommt und wie sie ganz genau aussieht. Und man als Mensch in der Not weiß ja auch manchmal nicht, wer ist denn die richtige Adresse für was. Also mach mal ein Beispiel. Wenn man jetzt zum Arzt geht und sagt, ich habe Bauchwehen, außerdem fehlt mir Geld. Dann würde der Arzt sagen, okay, ich kann mich ums Bauchweh kümmern, aber das Thema mit dem Geld halt nicht. Mhm. Und andersrum ist es beim Amt halt auch so. Wenn man dann sagt, ich habe übrigens auch noch Bauchweh, dann sagen die, ja, tut mir leid. Und da mischen sich oft die Themen. Und man ist oft frustriert als Mensch, wenn man mit dem Amt in Berührung kommt, weil, oder die Ämter, es ist ja nicht das eine Amt, ne? Es sind sehr, sehr viele verschiedene Ämter. Und da ist schon die erste Hürde, glaube ich, einfach, dass man sich dann manchmal mit den falschen Themen an die falschen wendet und dann abgekanzelt wird. Ja, und es ist ein bisschen schwer, um Verständnis zu werben für die Personen, die in den Ämtern sitzen. Aber die haben halt auch oft von den angrenzenden Gebieten dann nicht so viel Ahnung und wissen einfach manchmal nicht, was sie dann mit den Infos anfangen sollen. Und ja, so diese Gemengelage ist mir jetzt aufgefallen.
Gemengelage? Also wenn ich eins von dir bisher gelernt habe, ist, dass wirklich jede Situation, jeder Umstand oder auch jede Konstellation ganz individuell geprüft oder auch betrachtet werden muss. Mhm. Wenn wir jetzt mal in ein paar Beispiele reingehen, fangen wir mal ganz allgemein an, ja? Wie so ein Überlandflug. Welche Art von Unterstützung können Eltern, Familien beantragen? Mhm. Vor allen Dingen wo? Und was vielleicht schon in der Schwangerschaft oder eben erst nach der Geburt?
Da machen wir einen groben Überflug über die Unterstützungsmöglichkeiten für konkret jetzt Menschen in der Schwangerschaft oder Menschen, die schon Kinder haben.
Ja.
Also vorweg, was das eben so schwierig macht, das ganz konkret zu beantworten, ist, dass in Deutschland das nicht ein pauschaler Topf ist, sondern das Sozialrecht setzt sich zusammen aus ganz vielen verschiedenen Töpfen, wo für einzelne konkrete Bedarfslagen eben Unterstützungsmöglichkeiten vorhanden sind. Das heißt, es gibt immer einzelne Töpfchen, die auf konkrete Situationen sind. Also machen wir mal ein konkretes Beispiel. Frau wird schwanger und ist berufstätig. Machen wir Beispiel, sie ist Erzieherin. Dann kann sie nicht mehr weiterarbeiten, weil als Erzieherin kommt man mit Kindern und Viren in Kontakt und dann macht der Arzt für einen da ein Beschäftigungsverbot. Das heißt, da kommt das erste Geld, das dann eine Vorzahlung vom Lohn ist eigentlich, das, also wie das verrechnet wird oder wer das genau zahlt, ist für den Menschen nicht relevant, ja, der das beantragt, weil das machen dann die Kassen untereinander, Krankenkasse oder eben der Arbeitgeber. Genau. Und dann irgendwann kurz vor der Geburt kommen ja dann diese Fristen, Mutterschutzfristen. Da wiederum zahlt dann die Krankenkasse mit einem Zuschuss oft vom Arbeitgeber das Mutterschaftsgeld. Dann ist Geburt. Mhm. Nach der Geburt muss man beantragen, und zwar Elterngeld, Klammer auf, und Elternzeit. Das ist wiederum, was es mit dem Arbeitgeber machen muss. Elterngeld beantragt man bei der L-Bank. Also zumindest hier in Baden-Württemberg. Ich weiß nicht genau, wie das in anderen Bundesländern läuft. Elterngeld ist eine Leistung, die der Staat zahlt für Leute, die eben sagen, ich bleibe daheim bei meinem Kind, oder eine Mutter, ich bleibe daheim bei meinem Kind für so und so lang. Und es ersetzt den Lohn zu einem Teil. Mindestens aber sind es immer 300 Euro Basiselterngeld. Aber es wird nach dem bisherigen Einkommen eben berechnet. Also, jetzt sind wir bei der Situation, das Kind ist da, die Frau hat Elterngeld beantragt, dann kriegt sie da eine Summe X, dann beantragt sie Kindergeld. Das muss man bei der Familienkasse beantragen. Da kommt dann auch 255 Euro im Moment pro Kind bei rum. Dann kann es ja auch sein, sie ist schwanger von einem Mann, der nicht da ist, und vielleicht auch von einem Mann, der keinen Unterhalt zahlt. Dann kann sie Unterhaltsvorschuss beantragen. Und da kommt es dann drauf an, ob der Mann überhaupt zahlt oder gar nicht zahlt, welcher Betrag das dann ist. Dann, je nachdem, wie es um ihre finanzielle Situation steht, kommt dann vielleicht noch in Betracht, Wohngeld zu beantragen. Wohngeld ist eine Leistung, die man eben konkret fürs Wohnen bekommt, wenn man mietet. Ist auch möglich, wenn man Eigentum hat, da ist es aber komplizierter. Weil bei Mieten ist es ja immer ganz klar, welchen Betrag monatlich man eben zahlt. Und da kann es dann eben auch vom Staat einen Zuschuss geben, den man beantragen muss. Das wiederum googelt man am besten bei seiner Stadt oder Gemeinde, wo man wohnt, wo man jetzt den Antrag genau hinstellen muss. Also das ist leicht zu googeln tatsächlich. Ein weiterer Topf, aus dem es noch Geld geben kann, wenn man ein Kind bekommen hat und eben es finanziell nicht so gut aussieht, ist der sogenannte Kinderzuschlag. Das muss man sich eigentlich vorstellen wie so ein Plus zum Kindergeld. Ist auch die gleiche Kasse, wo man das beantragen muss, also die Familienkasse. Und da kann es auch nochmal einfach eine Summe X dazugeben, wo die eben auch nochmal berechnen, was hat man zum Leben. Es kann aber auch so sein, dass Kinderzuschlag und Wohngeld sagen, sie haben allgemein viel zu wenig Geld. Also zum Beispiel, wenn das Elterngeld dann ausgelaufen ist, dann da nichts mehr kommt, wenn man kein Einkommen aus dem Beruf hat. Wenn einfach gar nichts mehr da ist, was so den Lebensunterhalt finanziert, dann kommt Grundsicherung, also sprich Bürgergeld, in Betracht. Genau, das ist dann sozusagen das letzte Auffangnetz. Es ersetzt dann auch zumindest Wohngeld und Kinderzuschlag als Leistungen. Genau, das sind so die verschiedenen Töpfe, die man jetzt einfach nur mal ansprechen kann. Ja.
Und hier hören kann auf jeden Fall. Einmal in einem Topf hineingeguckt und nachgefragt, Kinderzuschlag. Wenn man da einmal den Zuschlag bekommen hat, beantragt man das immer wieder jährlich? Und wenn ja, wie lange kann man diesen Antrag stellen?
Also halbjährlich in der Regel muss man das beantragen. Da gibt es keine Begrenzung nach oben hin, wie oft oder man das machen kann. Das muss man sich wirklich vorstellen, wie das ist einfach eine Leistung, die gibt es ähnlich wie das Kindergeld, nur für den Fakt, dass man Kinder hat und eben einkommensmäßig nicht so gut dasteht. Und es, also das ist jetzt nicht zweckgebunden in dem Sinne, dass man dafür nur Sachen für die Kinder kaufen darf oder so, sondern das darf man schon einfach einsetzen für den Lebensunterhalt. Aber es gibt es halt, sagen wir mal, als Leistung für das, dass man Kinder hat und eben vielleicht auch, weil man daheim geblieben ist als Mama, deswegen nicht arbeiten geht. Also ich sehe es ein Stück weit einfach auch als eine Ersetzung von dem Betreuungsgeld, das es vor Jahren mal gab, wo es eben für Mütter, die daheim geblieben sind, nach ihren Kindern geguckt haben, eben ein Geld konkret dafür gab. Ja, genau, das ist der Kinderzuschlag. Und beantragen, also es ist so eine Sache mit den Formalitäten. Da würde ich jetzt auch gern nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, weil die sich auch ständig ändern und der Einzelfall dann wieder konkret betrachtet werden muss. Ja. Aber man muss natürlich immer Papier vorlegen, also Einkommensnachweise und so weiter. Es geht nicht ohne Formalitäten auf jeden Fall. Also ja, da kommt man nicht drum rum, wenn man Anträge stellt.
Mhm. Ja, es geht um viele einzelne Menschen und was ein Großteil von vielen einzelnen Menschen in unserer Gesellschaft ausmacht, sind alleinerziehende Mütter. Wenn wir da mal konkret drauf eingehen, worauf können alleinerziehende Mütter hoffen? Vor allen Dingen auch in diesem Zusatz, wenn sie vielleicht noch studieren, also jung Mama werden.
Mhm. Ja, also nehmen wir Beispiel, Studentin wird schwanger. Studenten oder Studentinnen sind ganz grundsätzlich dem Grunde nach BAföG berechtigt. Ne? BAföG ist die Leistung, die der Staat denen zur Verfügung stellt, die nicht genug Einkommen haben oder wo der Elternunterhalt den Studierenden gezahlt wird, also von ihren Eltern, nicht hoch genug ist, dass sie ihren Lebensunterhalt und einfach alles, was mit dem Studieren und dem Wohnen auch zu tun hat, davon selber finanzieren können. Das heißt, das BAföG-Amt ist die Adresse, an die sich Studenten zuallererst mal wenden, auch wenn Studentin schwanger wird, weil da eben auch das Wohnen und das Essen und alles schon mit drin ist. Das heißt, diese ganzen Leistungen, die ich jetzt gerade erzählt habe, also Wohngeld oder zum Beispiel Bürgergeld, die sind alternativ. Man kann nicht gleichzeitig BAföG und Bürgergeld kriegen. Mhm. Was bedeutet, dass wenn jemand schwanger wird im Studium, soll er sich zuallererst auf jeden Fall mit seinem BAföG-Amt auseinandersetzen. Das ist in den allermeisten Fällen die richtige Adresse. Der Vorteil als Studentin, wenn du schwanger bist, ist auf jeden Fall, dass du auch extra Geld für das Kind bekommst, das du auch nicht zurückzahlen musst. Ist dann kein Darlehen, sondern eben ein Zuschuss vom Amt nur für das Kind. Es gibt auch noch weitere Benefits, dass man länger studieren darf zum Beispiel. Mhm. Aber für den Fall, dass man eben auch sagt, ich kann jetzt nicht weiter studieren, weil ich jetzt gerade eben mein Kind gekriegt habe und vielleicht eben auch alleinerziehend bin, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man sich beurlauben lassen kann vom Studium oder vielleicht auch schon in der Schwangerschaft eben sich krankschreiben lassen muss. Und dann erlischt auch der Anspruch aufs BAföG. Also nur wer aktiv studiert, hat Anspruch aufs BAföG. Und in dem Moment ist man dann auch berechtigt, einen Antrag auf Bürgergeld zu stellen. Also man hat die Möglichkeit zu switchen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, je nach Situation, ab wann man sich eben sagt, ich kann jetzt nicht mehr weiter studieren.
Ja, und da einfach nochmal konkret auch nachgefragt, wenn du sagst, es gibt als Studentin schwanger ein paar Benefits fürs Kind, wo kann man was beantragen und ja, wer ist da die Adresse?
Grundsätzlich ist das Zentrale für Studenten, dass sie sich klar machen, mein Ansprechpartner ist das BAföG-Amt, nicht in der Regel das Jobcenter. Mhm. Außer sie sind dann krankgeschrieben oder beurlauben sich im Studium. Solange das Studium läuft, BAföG-Amt. Das schließt eben auch Wohngeld aus. Das schließt, schließt Wohngeld aus und Bürgergeld eben. Was parallel laufen kann, ist das Elterngeld. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Dann eine spezielle Konstellation gibt's noch, die dann auch für Studentinnen möglich ist. Mhm. Und zwar, jetzt, das klingt jetzt für alle total widersprüchlich, aber es ist wirklich so. Als schwangere Studentin hast du zwar keinen Anspruch auf Bürgergeld, aber du kannst trotzdem beim Jobcenter Geld kriegen. Und zwar nennt sich das dann Antrag auf schwangerschaftsbedingten Mehrbedarf und du kannst einen Antrag auf Erstausstattung fürs Baby stellen. Das bedeutet, man kann nicht dauerhafte Leistungen vom Jobcenter kriegen, also nicht 700, 800, 900 € im Monat oder so, sondern man kriegt eben einen Betrag X, das sind vielleicht 50 € oder so, grob überschlagen, die man vom Jobcenter monatlich kriegen kann für den schwangerschaftsbedingten Mehrbedarf im Leben. Das bedeutet also zum Beispiel, man muss sich vielleicht Magnesiumtabletten kaufen oder verträgt bestimmte Lebensmittel auf einmal nicht mehr, muss jetzt teurere Lebensmittel kaufen oder sich irgendeine bestimmte Creme, weil die Beine anschwellen oder so. Dafür ist es gedacht und das ist eben halt nicht vom normalen BAföG-Satz mit abgefespert, weswegen man eben das als Zusatzbeträgchen eben bekommen kann beim Jobcenter. Also diesen Antrag kann man stellen. Das berechnen die natürlich dann auch anhand von dem Einkommen, was man hat. Also sie gucken dann, wie viel Geld hast du und hast du noch Anspruch darauf.
Das heißt, das ist ein konkreter Fall. Ich bin Studentin, ich bin schwanger. Mhm. Das BAföG-Amt ist mein Ansprechpartner. Mhm. Und ich kann in diesem Fall parallel beim Jobcenter diesen Betrag X beantragen.
Ja. Ist keine Riesensumme, aber es kleckert sich halt zusammen. Und Ersterstattung fürs Baby. Das ist noch top, weil das setzt sich dann schon zusammen aus, wenn man dann, also man darf nicht so abstrakt beantragen, ich möchte bitte eine Ersterstattung fürs Baby, sonst kriegt man nur eine Pauschale von ein paar hundert Euro. Mhm. Sondern man muss ganz konkret beantragen, ich möchte bitte einen Kinderwagen, ich möchte bitte ein Kinderbett, ich möchte bitte 12 Strampler, ich möchte eine Wärmelampe, was einem alles so einfallen kann eben. Und dann kriegt man aus meiner Erfahrung in der Regel einen größeren Betrag, weil sie dann eben einzeln gucken, okay, 12 Strampler, was ist das wert? Okay, eine Wärmelampe, was ist das wert? Und da kann dann schon mal, also das sage ich jetzt einfach abstrakt, das kann sich jetzt geändert haben in den letzten Jahren, aber da kommen dann vielleicht schon nochmal 1.000, 1.200 Euro oder so zusammen, wo man eben wirklich konkret dann Geld bekommt für Sachen, um fürs Baby zu kaufen.
Und dieser Antrag auf Erstausstattung betrifft alle Schwangeren.
Richtig, genau. Aber die Schwangeren, die halt eigentlich Studentinnen sind und deswegen vom Jobcenter rigoros abgewiesen werden, können diese Sonderposten trotzdem kriegen. Und wenn sie da weggewischt werden mit dem Satz, du bist ja Studentin, dann können die sagen, nein, 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 Erstausstattung kriege ich trotzdem und schwangerschaftsbedingten Mehrbedarf kriege ich trotzdem.
Wenn man jetzt zum Beispiel konkret aufschreiben kann, ne, das brauche ich für die Erstausstattung und es womöglich auch genehmigt wird, dann ist das in diesem Fall ja sehr individuell, dass der Einzelne gesehen wird. Mhm. Das heißt, die Entscheidungsträger innerhalb des Sozialrechts haben auch einen gewissen Entscheidungsspielraum, oder?
Da gibt es verschiedene Situationen. Also wenn ich jetzt einen Antrag stelle auf eine Erstausstattung zum Beispiel, dann hat das Amt keinen Entscheidungsspielraum, also kein sogenanntes Ermessen. Die können jetzt nicht sagen, also bei der Familie denke ich, die brauchen eigentlich keinen Kinderwagen, die können ihre Kinder auch tragen. Mhm. Sowas darf das Amt nicht machen, sondern wenn du Kinderwagen beantragst und du hast noch nie einen Kinderwagen gehabt, dann kriegst du das Geld für den Kinderwagen. Kein konkretes Modell in der Regel, sondern du kriegst halt einen bestimmten Betrag, was ein durchschnittlicher Kinderwagen kostet. Mhm. Wenn du eben einen Antrag stellst, ich möchte bitte einen Kinderwagen haben, also Erstausstattung beim Jobcenter, und du kriegst keine Antwort vom Amt, dann ist es eigentlich, also nicht nur eigentlich, das ist nicht in Ordnung, weil das Amt ist bescheidpflichtig. Das heißt, für jeden Antrag, den du stellst, musst du irgendwann einen Zettel im Briefkasten haben oder digital, wenn du das digital möchtest, wo drauf steht, ihr Antrag auf Bewilligung eines Zuschusses für den Kinderwagen wird abgelehnt oder wird bewilligt. Das bedeutet ganz konkret, je konkreter man beantragt, desto besser ist es immer, weil man nicht so leicht vom Tisch gewischt werden kann, erstens. Zweitens, weil man auch einfach selber mehr gezwungen wird zu denken, genauso wie das Gegenüber im Amt, da sitzen ja Menschen, ne? Das muss man sich ja einfach klar machen. Die müssen viel genauer nachdenken, wenn du was ganz Konkretes beantragst. Und ich habe einfach auch das Gefühl, es erschließt sich allen Beteiligten besser, worum es hier eigentlich geht. Also machen wir jetzt mal ein Gegenbeispiel. Ja. Frau wird schwanger mit dem vierten Kind und beantragt einen Kinderwagen. Dann sitzt man auf der anderen Seite auf seinem Bürostuhl und denkt sich, was hat sie denn bei den anderen drei Kindern eigentlich gemacht? Ja. Und die Frage drängt sich auf, wo waren die denn? Hatten die auch einen Kinderwagen? Und in der Regel kommt dann da auch raus, ja, da gab es schon mal einen, aber der ist jetzt halt kaputt. Mhm. Und das ist halt das Ding mit der Erstausstattung. Die gibt es natürlich nur, wenn du das allererste Mal ein Baby kriegst, also und noch nie einen Kinderwagen hattest. Dann gibt es natürlich noch, also jetzt gehen wir in die Details, aber es ist interessant, die Situation, jemand ist geflohen und kommt dann nach Deutschland, hatte in Deutschland auch nie einen Kinderwagen. Ist das dann eine Erstausstattung? Und so geht man dann halt ins Detail und deswegen sind die Fälle nie gleich. Ne? Deswegen kann man einfach nicht pauschal sagen, bei jedem läuft so, sondern je mehr man seine eigene Situation auch erfasst und beschreibt, desto eher kriegt man auch eine, würde ich jetzt sagen, gerechte Behandlung. Ne? Also wenn ich jetzt gleich reingeschrieben hätte, zum Beispiel da als Frau, ich habe schon drei Kinder und der vorherige Kinderwagen ist kaputt gegangen, dann wäre ich ja ehrlich gewesen in dem Fall und hätte dann auch zu Recht in dem Fall die Antwort bekommen, tut mir leid, dann ist es eine Ersatzbeschaffung. Das können wir leider nicht so machen. Ne? Das gibt es halt nur bei einer Erstausstattung. Wenn ich aber reingeschrieben hätte, ich habe drei Kinder gekriegt und bin in einem Land in Afrika unterwegs gewesen und wir haben die immer getragen, da gibt es gar keine Kinderwägen, ich hatte wirklich noch nie einen, dann würde man auch selbst beim vierten Kind dann tatsächlich einen Kinderwagen kriegen. Aber das Ganze basiert, und das ist so mein Plädoyer auch für jeden, der das hört, einfach auf Ehrlichkeit. Also ein Großteil von den Problemen, die Menschen mit Ämtern und den Menschen im Amt haben, ist Unehrlichkeit. Also das einfach versucht wird zu betrügen und das bringt das Gegenüber auf, sag ich jetzt mal. Mhm. Also wenn man einen Antrag stellt, dann sollte man einfach versuchen, mit freundlichen und klaren Worten aufzutreten, sich also schon zu sagen, warum man denkt, dass man wirklich ein Recht darauf hat in der konkreten Situation, aber nicht zu lügen. Ja, weil alles Sozialrecht ist ein Geschenk, das man bekommt. Das muss man sich einfach klar machen. Andere zahlen dafür. Also das sind Sozialleistungen, die werden von Steuern bezahlt. Das heißt, wenn man was beantragt und man kriegt es geschenkt, dann geben andere dafür. Und ich finde das total legitim, dass man in einer Notlage sagt, ich bin jetzt der Nehmende und ich möchte bitte was. Mhm. Und es ist auch der Gedanke, der ja von Gott und von der Bibel herkommt, Barmherzigkeit. Wir wollen die jetzt gerade aus welcher Situation arm sind, nicht am Wegesrand verhungern lassen. Wir wollen in Deutschland nicht, dass irgendjemand ohne Krankenversicherung dasteht, dass jemand unter der Brücke sein Kind kriegen muss. Mhm. Und es ist mir auch ganz wichtig, dass jedem, der das hört, klar wird, wenn du schwanger bist und du hast Angst, dass du nicht die finanziellen Mittel hast, um dieses Kind durchzubringen, du musst nicht unter der Brücke bleiben oder sein. Mhm. In Deutschland hat jeder die Möglichkeit, das Geld zu bekommen für eine Unterkunft. Es gibt genug Geld, um mit Essen durchzukommen. Es gibt Möglichkeiten, um mit Essen durchzukommen. Es gibt nicht nur das Geld dann, das man vom Amt kriegt, sondern es gibt die Tafel und so. Also man muss auch nicht hungern und man ist krankenversichert. All diese Punkte, die wirklich so eine Basis für ein Überleben sicherstellen, die stellt unser Sozialstaat dir zur Verfügung. Und diesen Antrag zu stellen, das lohnt sich dann auch und da wird dir auch geholfen. Entweder vom Amt oder andere. Mhm. Es gibt Leute, die dir da helfen können.
Oft ist ja eine Riesenhemmschwelle, überhaupt erstmal einen Antrag zu stellen oder jemanden um Hilfe zu fragen, ja? Zum Beispiel in einem Schwangerschaftskonflikt, weil man da wie in so einem Tunnelblick ist zwischen Kopf und Herz in der Entscheidungsfindung und man hat ganz oft gar nicht die Kraft oder die Kapazität im Netz zu recherchieren oder. Oder jetzt auch mal ganz allgemein gesagt, die Tatsache an für sich, dass ich auf Hilfe von außen angewiesen bin, ne? Aus deiner Sicht, was würdest du uns, die wir dir heute hier zuhören, ja zusprechen, damit diese inneren Hürden oder auch Hemmschwellen bei uns abgebaut werden?
Ja, einfach so ein Stück weit das, was ich gerade schon versucht habe zu sagen. Es gibt Situationen im Leben, wo man mal der Nehmende ist. Und dann darf man das mal sein und sich auch ohne Scheu melden. Mhm. Also eben in diesem Schwangerschaftskonflikt. Du darfst in dem Fall der Nehmende sein und sagen, jetzt brauche ich Hilfe und jetzt brauche ich auch finanzielle Hilfe. Weil nichts ist dann in dem Moment wichtiger, als dass du ein Ja zu diesem Kind finden kannst. Und da darf das Geld und da soll das Geld ja auch nicht im Weg stehen. Ich verstehe das wirklich total, dass einem diese Ämtergeschichten wie ein Dschungel vorkommen und insbesondere auch, dass man das Gefühl hat, die sind nicht so super kooperativ. Deswegen wäre mein Tipp, um dir die Angst zu nehmen und auch um die Hürden abzubauen, zu sagen, such dir Hilfe. Zum Beispiel bevollmächtige jemand, dem du vertraust, für dich die Schriftsachen mit den Ämtern zu machen. Das ist gar nicht kompliziert, du musst einfach nur eine Vollmacht aufstellen, wo dann draufsteht, ich XY bevollmächtige meine Freundin bla bla bla. Für mich mit dem Jobcenter oder wem auch immer allen Schriftverkehr zu regeln und sie soll für mich persönlich auftreten und genau, also einfach so eine Vollmacht aufstellen, dass das Jobcenter dann weiß, ich darf mit der Freundin so und so über alles reden und ist von der Schweigepflicht entbunden und so. Und dann kann auch der ganze Schriftverkehr zum Beispiel über deine bevollmächtigte Person laufen. Das heißt, du kannst auch dich einfach innerlich ein bisschen davon distanzieren und dann kann immer deine Freundin zu dir kommen und sagen, du, das Amt braucht jetzt die und die Information. Das kann dir einfach ein bisschen den Druck rausnehmen. Ja. Und das ist eben, also einen Zettel nur, den du abgeben musst, wo drauf steht, ich lass das jetzt über eine Freundin laufen und mach's eben nicht selber. Das wäre, glaube ich, so, finde ich, einen ganz praktischen Tipp, wie man vielleicht auch aus diesem Gefühl der Überwältigung rauskommt, dass man jetzt diese ganzen Papiere kriegt, weil man kriegt am Anfang viel Papier und muss viel ausfüllen. Und wenn man da einfach jemanden hat, der vielleicht die Post erstmal entgegennimmt und dann gesammelt bei einem aufläuft und sagt, so, jetzt machen wir mal eine Runde Papiere, ist einfach eine Hilfe.
Total praktisch. Also wirklich für mich an dieser Stelle tatsächlich horizonterweiternd, dass das doch so auch einfach geht, wie du sagst, ein Schreiben, also eine Vollmacht aufzusetzen und jemand anders übernimmt die Kommunikation und diesen Wust an Anträgen.
Vielleicht noch eine Sache, wo ich auch sagen würde, konzentrier dich mal auf ein Thema. Also wenn du Studentin bist, dann bleib mal am BAföG-Amt dran. Verzettel dich nicht mit Wohngeld und anderen Sachen, sondern bleib mal am BAföG-Amt dran, weil die sind wirklich zuallererst zuständig. Und da bleib richtig dran, ruf auch an, versuch einfach möglichst schnell zu einer Entscheidung zu kommen, damit du auch weißt, wenn das BAföG-Amt sagt, ich bin nicht zuständig, dass du dich dann halt auch alternativ zum Beispiel ans Jobcenter wenden kannst. Oder wenn du jemand bist, der vielleicht gerade eh noch mit anderen Kindern daheim ist und wieder schwanger wird, also gar kein Einkommen hat, dann fang auch direkt beim Jobcenter, also beim Bürgergeld an. Beantrage da und bleib dran, lass dich nicht vertrösten, sondern bleib einfach dran, frag nach. Es ist ein bisschen so, leider muss man sagen, dass man bei den Ämtern schneller bedient wird, wenn man lauter schreit. Das liegt einfach daran, dass die Ämter überfordert sind mit den Massen an Anträgen und es rutscht auch mal was durch. Und wenn man einfach nichts hört, und es ist ja so bei der Grundsicherung, es geht ja ums nackte Überleben, dann lass die Zeit nicht ins Land streichen, sondern dann melde dich dort oder eben beauftrag jemand für dich aufzutreten und einfach dran zu bleiben. Wichtig ist, dass du halt weißt, wo ist meine Hauptkriegsstelle, Hauptbaustelle, wo muss ich jetzt eigentlich gerade ballern, damit du einfach deine Energie nicht verpulverst an den falschen Stellen. Genau. Oder wenn du jetzt selbstständig bist zum Beispiel, dann ist die Situation ja eh kompliziert, würde ich jetzt mal sagen, wenn du selbstständig bist und dann schwanger wirst, weil du eben zum Beispiel verschiedene Versicherungen nicht so hast wie die Arbeitslosenversicherung oder so, die es ja da gibt für jemanden, der angestellt ist. Genau. Das heißt, wenn du selbstständig bist, würde ich raten, probier es zuerst mal mit Kinderzuschlag und Wohngeld, wenn du noch irgendein Einkommen generierst. Trotz Schwangerschaft oder trotz Kind, ja, weil die wahrscheinlich schneller entscheiden können und die dann auch sagen können, zum Beispiel, dein Einkommen reicht oder reicht nicht. Wenn die sagen, dein Einkommen ist zu gering, dann würden die dir auch sagen, du musst jetzt einen Antrag auf Bürgergeld stellen, zum Beispiel. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man ein bisschen weiß, wo soll ich denn zuerst hinmarschieren? Und da würde ich eben sagen, such dir die richtige Baustelle zuerst raus.
Ganz oberflächlich betrachtet ist in meinem Kopf, dass Selbstständigkeit oder wenn man ein Unternehmen hat und Jobcenter oder Bürgergeld sich völlig ausschließt.
Man stellt sich ja unter Unternehmern eigentlich auch Leute vor, die mit ihrem Benz fahren. Vielleicht haben die sogar einen Benz, weil sie ihn finanzieren. Ne? Das ist ja auch so. Eine Firma wirkt ja von außen auch oft liquide, weil da viele Betriebsmittel eben sind. Die Frage ist trotzdem, ob unterm Strich die Firma sich trägt. Ja, ich habe in meinem Bekanntenkreis eine Familie, die an dem Punkt eben auch waren, wo sie festgestellt haben, wenn sie ihre betriebswirtschaftliche Analyse am Ende vom Monat angeguckt haben, stand da oft eine Null und manchmal auch ein Minus. Die haben mehrere Angestellte und ja, das ist ein handwerklicher Betrieb. Das heißt, da wird auch immer wieder Zeugs angeschafft und so. Also es fließt einfach auch viel rein. Ja. Sie müssen auch viel Material kaufen, aber es fließt eben halt eigentlich gleich viel raus und am Ende steht eigentlich eine Null, wo man sich sagen muss, da bleibt eigentlich zum Leben gar nichts übrig, obwohl so viele Menschen da jeden Tag ein- und ausgehen und es von außen total florierend aussieht. Ne? Und das ist jetzt eigentlich nicht so der Normalfall für Menschen, die Bürgergeld beantragen. Das stimmt. Ja, also trotzdem gibt es die Konstellation, dass Menschen, die ja eine Firma vorstehen oder eine Firma führen, eben ja, das halt einfach nicht so erfolgreich ist unterm Strich. Und das kann zum Beispiel auch, kam mit Corona auch häufig, fallen mir jetzt gerade spontan Leute, die im Theater gearbeitet haben, ein oder Theaterbetreiber sind mir da begegnet, die eben, da sind die ganzen Einnahmen weggebrochen, weil niemand konnte ins Theater gehen. Ja, und dann ist das Theater halt auf einmal auch bei null. Und dann haben die auch einen Antrag auf Bürgergeld gestellt oder Fahrschulen hatten wir da, wo eigentlich total florierende Fahrschulen waren. Aber wegen Corona brach das ein. Und sie konnten eben gerade nicht so Fahrschüler annehmen oder gar nicht in der Zeit. Genau, deswegen also nur, weil man vielleicht eine florierende Firma hat und aber dann eine schlechte Phase, warum auch immer. Also das schließt einen nicht per se aus dem Bürgergeld. Es ist natürlich die Frage, ob die Firma wirklich so schlecht läuft, dass unterm Strich eine Null steht. Ne? Aber wenn es so ist, muss man auch der Tatsache irgendwann ins Auge sehen. Und so war das auch bei meinen Freunden dann. Ich habe dann irgendwann mal mit denen halt ihre Auflistung, also ihr betriebswirtschaftliches Auflistung angeguckt und gesagt, also wenn das wirklich so ist, dann würde ich an eurer Stelle mal probieren, anstatt immer bei der Bank zu fragen, ob ihr noch eine Dispo-Erhöhung kriegen könnt oder ein Darlehen für irgendwas, weil in der Regel gibt die Bank ja nicht einfach so ein Liquiditätsdarlehen, sondern man muss ja dann was Konkretes finanzieren wieder, dann ist das Geld schon wieder gebunden. Ne? Das heißt, also einfach um dieser Familie, das sind auch einige Kinder, eben zu helfen, da war auch ein Kind unterwegs zu dem Zeitpunkt und da war halt eben der Punkt, dass auch die Ehefrau gesagt hat, mich stresst es, wenn ich weiß, am Ende vom Jahr kommt bei unserer Firma einfach wetterbedingt auch weniger rum und dann wenn ich da wüsste, da kommt einfach ein Betrag X, das würde mir dann auch da helfen, wenn dann gerade das Kind zur Welt gekommen ist, da einfach ruhiger zu sein. Ja, und dann haben wir das probiert und haben Bürgergeld beantragt und das hat auch geklappt tatsächlich bei dieser Familie, weil die eben auch gesehen haben, dass es einfach gerade unterm Strich nicht so richtig läuft. Und ja, bei einer Familie mit mehreren Kindern und die wohnen auch in Miete, waren es dann auch gleich, ich denke, so 2.500 Euro. Was auch noch cool ist, ist, dass dann die Krankenversicherung, die freiwillige Krankenversicherung von dem Handwerker eben auch gezahlt wird. Das macht das Bürgergeld auch, dass sie die Krankenversicherung zahlen. Das sind ja dann auch nochmal 500-600 Euro, die der Mann eigentlich sonst von seinem eigenen Erwirtschafteten gezahlt hat. Und das hat das Amt denen jetzt jeden Monat bewilligt, vorläufig. Das heißt, wenn dann die Monate gelaufen sind, müssen die dann auch nochmal konkret die Zahlen vorlegen dem Amt und dann rechnen die nochmal gegen. Stimmt's jetzt von der Prognose her? Ist es wirklich gerade wieder bei Null rausgekommen oder habt ihr doch Gewinn erwirtschaftet? Und dann kann es auch sein, dass man was zurückzahlen muss. Und es ist ja eigentlich auch das Ziel, dass die Firma gut genug läuft, dass man auch wieder am Ende vom Monat ein deutliches Plus dastehen hat. Und das würde dann auch bedeuten, dass man einen Teil oder vielleicht sogar irgendwann das Ganze, was man bekommen hat vom Amt, zurückzahlen muss. Hat aber trotzdem den Vorteil, dass es ja ein zinsloses Darlehen ist. Ne? Also das Geld, was man bekommen hat als Firma, was man vielleicht, wenn man dann nachher irgendwann wieder ein ordentliches Plus erwirtschaftet, dann ja auch über hatte. Ne? Also es ist ja dann, du hast das Geld vom Amt bekommen, sagen wir mal 3.000 Euro, jetzt sagen wir es als Zahl einfach mal. Und dann hast du auch noch selber ein Plus erwirtschaftet, dann hast du ja vielleicht in dem Monat sowieso ein Polster dir erwirtschaftet, das dann ja hoffentlich auch noch da ist. Und dann kannst du von diesem Polster dann auch wieder abstottern, wenn das Amt dann sagt, hey, Moment mal, in dem Monat ist es doch richtig gut gelaufen, dann hätten wir gern für den Monat das Geld zurück. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ganz konkret klar wird, wie man das im Detail berechnet, ist jetzt auch nicht so relevant. Mhm. Ich wollte nur ausdrücken, dass es auf jeden Fall auch als Selbstständige Möglichkeiten gibt, wenn man weiß, man geht gerade durch eine Talsohle und sieht aber auch, dass es besser werden wird, weil man weiß, in den Monaten kommen die besseren Zeiten wieder oder so, da ist einfach jedes Jahr besser gewesen, dass man auch das probieren kann, einfach nur für eine Zeit X mal einen Antrag zu stellen. Und dann kriegt man halt vielleicht mal 7, 8, 9, 10.000 Euro, die man gekriegt hat, weißt du? Das ist ja auch ein Betrag. Und natürlich, was ich bei all diesen Ausführungen immer im Kopf habe, ist, also wir sagen das so locker, du kriegst da das Geld, aber man ist dann der Nehmende. Das muss man sich halt im Klaren sein. Und das kann man auch, denke ich, nur mit einem ehrlichen und mit einem demütigen Herzen sein. Also wenn man, und das, also bei der Familie, die ich jetzt im Kopf habe, ist das auf jeden Fall so. Da würde keiner sagen, oh, finde ich jetzt super, dass wir hier das Geld kriegen vom Staat. Und die würden alle sagen, lieber arbeite ich noch 2 Stunden am Tag mehr und dafür haben wir das Problem gar nicht. Aber so viele Stunden hat der Tag gar nicht mehr, wie der noch mehr arbeiten müsste gerade. Und deswegen ist es besser so. Besser so und man ist mal eine Zeit lang der Nehmende, dafür müssen sie keine Leute entlassen. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Du bist ja als Unternehmer, wenn du Leute eingestellt hast, für andere das soziale Netz. Ne? Und das finde ich, deswegen finde ich das auch so wichtig, dass das bekannt wird, dass man nicht nur der Gebende sein muss, auch wenn man eine kleine Firma betreibt, sondern dass man auch mal der Nehmende sein darf und eben auch ein Stück weit einfach da eine Unterstützung vom Staat bekommt. Ich sag mal, es ist nicht ganz im Sinne des Erfinders, dass jetzt Selbstständige sich im Bürgergeld befinden, weil es halt schon eine spezielle Situation ist, dass eigentlich da ja monatlich mehrere tausend, wenn es nicht sogar vielleicht manchmal bei manchen Firmen hunderttausend Euro sind, die da hin und her fließen und trotzdem steht unten eine Null oder ja eine rote Zahl. Aber trotzdem ist es eine Möglichkeit und deswegen finde ich es auch wichtig, dass es bekannt ist.
Ich denke, es braucht gar nicht so eine Krisenzeit wie Corona, sondern es reicht ja einfach, dass man für eine längere Zeit keine Aufträge bekommt, wofür man auch persönlich gar nichts kann, weil es ja mit der Wirtschaftslage zusammenhängt oder wie auch immer. Und dann kann es monatlich von dem, was du jetzt beschrieben wirst, ein Stück weit mit überbrückt werden, sage ich jetzt mal. Genau. Muss man auch die Krankenkassenbeiträge zurückzahlen?
Nein.
Weil das ist ja das, was einem ja wirklich dann noch schlaflose Nächte macht, weil man weiß, Steuern stehen wieder an oder okay, ich kann jetzt gerade noch für meine Familie sorgen. Also als Unternehmer ist ja sowieso Personalkosten immer ganz, ganz oben das Wichtigste und Steuern und so weiter, das ist ja ganzen Rechnung zu bezahlen. So, dann schaut man für sich, was bleibt am Ende noch übrig. Krass, und dann muss ich ja für mich jetzt auch noch meine 600 Euro Krankenkasse zahlen. Wie soll ich das schaffen? Das heißt, von den Umstand und von den Möglichkeiten, die du jetzt beschrieben hast, ja, es kann sein, dass man an Jobcenter einen Betrag X zurückzahlt, die prüfen, ich glaube alle halbe Jahre, oder?
Ja.
Genau. Aber die Krankenkasse für diese Zeit nicht.
Also das Amt verlangt nur, wenn du betrogen hast, auch die Krankenkassenbeiträge zurück. Aber da ist die Rechtsprechung eigentlich so, dass das in den allerseltensten Fällen auch wirklich dann zurückverlangt werden kann. Also Krankenkasse gehört einfach zu den Grundlagen. Und wenn man die bekommen hat, dann ist es wirklich fürs Amt eigentlich ein unmöglicher Weg, das zurückzuverlangen von dir. Kann aber sein, da kommen wir jetzt auch schon zu einem Thema, über das ich voll gerne noch reden würde, kann aber sein, dass das Amt es probiert. Also es ist einfach so, es sitzen Menschen an diesem Tresen, und beantworten deine Briefe und nicht immer sind sie total gerecht in dem, was sie tun. Manchmal liegt es an nicht so genau Wissen. Das Thema Selbstständigkeit ist tatsächlich was, wo viele Mühe haben, das in seiner Breite zu erfassen, weil es halt auch betriebswirtschaftliches Wissen voraussetzt und so. Das ist nicht immer bei jedem so da, der da arbeitet. Und es ist auch für viele, die dort arbeiten, nicht so ganz verständlich, wie das sein kann, dass jemand 100.000 Euro im Monat erwirtschaftet, aber trotzdem unten eine Null stehen hat. Muss der jetzt wirklich nochmal eine Leiter kaufen? Kann er nicht einfach jemanden entlassen? Und es kann schon auch sein, dass dann da aus so nicht so tiefem Verständnis der Materie heraus dann Entscheidungen getroffen werden von den Mitarbeitern der Behörde, die dann falsch sein könnten. Und jetzt nehmen wir mal an, meine Familie, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die kriegt einen Brief. Wo drin steht, wir haben uns überlegt, sie müssen jetzt einfach alles zurückzahlen, weil wir haben durchgerechnet und sagen jetzt einfach, entlassen Sie lieber drei Leute. Also das ist jetzt total fiktiv. Sowas würde die Behörde nicht machen, aber dann mal angenommen, dieser Brief flattert jetzt bei meinen Freunden mit rein. Schöne Grüße, Sie können hier gegen Widerspruch einlegen. Dann würden die bestimmt bei mir anrufen und ich würde sagen, auf jeden Fall legen wir da Widerspruch ein. Widerspruch ist bei Bescheiden, also Bescheide sind immer Briefe, die man vom Amt kriegt, die eine Entscheidung beinhalten, ja. Du kriegst was nicht. Das ist ein Bescheid, da muss immer eine Rechtsmittelbelehrung drunter sein. Da steht dann drunter, Sie können hier gegen diesen Bescheid Widerspruch einlegen und so weiter. Der Widerspruch ist ein Mittel, das unser Rechtsstaat jemandem, der einen Antrag gestellt hat, eben zur Verfügung stellt, damit man diese einmal getroffene behördliche Entscheidung überprüfen lassen kann. Von einer anderen unabhängigen Stelle, also nicht von der gleichen Person eben, sondern von jemand anderem. Das heißt, aus dieser Perspektive ist der Widerspruch eigentlich immer eine gute Idee. Wenn man jetzt sich vorstellt, dass man bei einem Arzt eine schwierige Diagnose bekommt, dann würde man sich ja auch eine zweite Meinung einholen. Und so ist es jetzt, würde ich sagen, bei behördlichen Entscheidungen auch so, wenn die schwierig sind für einen, weil sie falsch sein könnten, manchmal auch, weil man sie nicht versteht, aber das ist eigentlich egal, dann lohnt sich ein Widerspruch. Vielleicht nur, dass man es besser erklärt bekommt, aber es ist schon auch so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass der Fall auch manchmal ganz anders rauskommt dann, wenn man Widerspruch eingelegt hat. Also das liegt unter anderem daran, weil die sogenannte Widerspruchsstelle, also da, wo man den Widerspruch dann hinrichtet, neue Fragen stellt, Der Fall wird vielleicht einfach nochmal anders beleuchtet und man selber ist auch gezwungen, einfach noch mehr zur eigenen Situation zu schreiben und es bringt dann manchmal auch Aspekte ans Licht, die das überhaupt ermöglichen, dass man die Situation auch nochmal anders beurteilt. Und einfach, weil sich alle gedanklich mehr mit dem Fall befassen, habe ich so die Erfahrung gemacht, 30-50% der Fälle, die ich gesehen habe, wurden dann anders beurteilt. Also Widerspruch verbessert oft die Lage und sie kostet nichts. Also der Widerspruch kostet dich nichts, außer Zeit. Zeit natürlich schon, aber finanziell kostet er nichts.
Man hat ja oft dann das Gefühl, boah, wenn ich jetzt eine Absage bekomme ab Seiten des Amtes, dann kann ich mich unbeliebt machen oder ich bin so ein Stück weit auf sie angewiesen, sie haben die Macht. Ist es denn ein Einzelfall, wenn man Power hat, einen Widerspruch einzulegen oder ist es von amtlicher Seite her durchaus ja naheliegend?
Also unbeliebt machen, ja und nein. Wieder mal, da sitzen halt Menschen auf der anderen Seite. Keiner mag das, wenn man in Frage gestellt wird. Mhm. Aber damit muss man halt, das muss man abkönnen, würde ich jetzt einfach sagen. Mhm. Ich denke auch, also wenn man freundlich auftritt und mit Sinn und Verstand redet, nicht rumschreit und niemand beleidigt, einfach sachlich bleibt, so gut es geht. Es sind ja manchmal auch heiße Themen, aber einfach versucht, das auf eine sachliche Art zu lösen. Dann denke ich, begegnet man dann schon viel Verständnis, aber es kommt auch gar nicht auf Verständnis so tief an, ne? Also man muss ja einfach sagen, es geht dann einfach auch um Fakten und die werden dann von jemand anderem neu beleuchtet. Mhm. Und es kann rauskommen, dass die Person, die zuerst entschieden hat, wirklich total daneben gelangt hat und dann muss sie das halt auch aushalten. Ja, dann muss sie es einfach aushalten, dass sie falsch entschieden hat. Der passiert ja nichts der Person im Amt, ne? Also es ist ja nicht so, dass dann der Kopf rollt, wenn man sich mal falsch entschieden hat. Von daher darf man sich da schon auch entspannen, würde ich jetzt mal sagen, als Bürger und einfach sagen, nee, ich möchte das gern überprüft haben. Man ist sicherlich kein Einzelfall, wenn man das macht. Und unbeliebt macht man sich halt, wenn man total unmöglich auftritt. Aber wenn man anständig ist, macht man sich nicht unbeliebt.
Und ist wahrscheinlich auch das gute Recht des Einzelnen, wenn er eine Rechtsbelehrung unter seinem Bescheid stehen hat.
So sieht's aus, ja.
Sich darauf zu melden. Ja. Es gibt die Aussage, das größte Sparpotenzial des Staates sind nicht gestellte Anträge. Was sagst du dazu?
Das ist ein sehr heißer Satz. Ich würde gern wissen, von wem du den hast. Nee, also an dem ist auf jeden Fall was dran. Es gibt schon viele Möglichkeiten, vor allen Dingen für Familien mit kleinem Einkommen und eben für Alleinerziehende, dass sie besser dran sein könnten durch Entlastung mit Sozialleistungen. Und weil das eben aus so vielen einzelnen Töpfchen läuft, ist es so, der Antrag, der nicht gestellt ist, der wird auch nicht verbeschieden. Das heißt, man muss sich einfach ein bisschen auskennen mit den Töpfchen. Ich mache mal zwei Beispiele. Wenn man Wohngeld bekommt oder Kinderzuschlag, dann kriegt man auch noch so einen Zettel mit, da steht drauf, sie sind auch berechtigt, Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu bekommen. Das bedeutet, dass man von der Gemeinde, in der man lebt, zum Beispiel Zuschüsse für den Mitgliedsbeitrag im Sportverein für seine Kinder bekommen kann oder die Kosten für Nachhilfestunden werden übernommen oder wenn das Kind ein Musikinstrument erwerben will und Musikinstrument nimmt, dass das bezuschusst wird. Das sind ja ganz konkrete Beträge, die aber, wenn sie von deinem Konto abgehen, für dich einfach nur Abbuchung ist. Ne? Aber wenn jetzt hier eine ganz konkrete Stelle sagt, ah ja, Kind lernt Geige, da zahlen wir was, dann ist es für dich einfach eine ganz konkrete finanzielle Entlastung aus dem konkreten Topf. Das musst du halt wissen und dann kannst du es machen. Deswegen ist ein Stück weit das größte Sparpotenzial des Staates auch das fehlende Wissen über die Töpfchen, die es da so gibt. Zweites Beispiel, wenn du Kinderzuschlag bekommst oder Bürgergeld oder Wohngeld, dann bist du auch, also dann kriegst du Sozialleistungen und ganz viele Kommunen sagen dann, da musst du auch den Kindergarten für deine größeren Kinder nicht zahlen. Also du kannst einen Antrag stellen dann, guckst du bei deiner Gemeinde, wer ist da das zuständige Jugendamt, stellst einen Antrag auf wirtschaftliche Jugendhilfe und dann kann es sein, dass du überhaupt nichts mehr für den Kindergarten von deinen größeren Kindern zahlen musst, nur weil du eine andere Leistung bekommst, ne? Weil einfach das sozusagen verkoppelt ist. Damit wird aber halt nicht unbedingt Werbung gemacht. Das steht in so einem kleinen Satz unter deinem Gebührenbescheid vom Kindergarten, steht dann da drunter, wenn sie das nicht zahlen können, können sie sich bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe melden. Aber dass das für jeden, der eben Wohngeld kriegt oder Kinderzuschlag so ist, es wird halt nicht unbedingt so an die große Glocke gehängt. warum auch immer. Oder es liegt auch ein bisschen an dem Wortschatz, der da verwendet wird. Es ist so verklausuliert formuliert, dass es halt nicht jedem gleich ins Auge springt, was das konkret bedeutet. Aber in dem Fall bedeutet es halt konkret, je nach Stadt, 100, 200, 300 Euro mehr auf dem Konto, wenn du das machst, ne? Und es summiert sich dann. Da kannst du dann schon, ich sag mal in Anführungsstrichen, dich aus den Töpfchen zusammenstückelnd dir schon einfach ein Leben ermöglichen, das vielleicht so gar nicht drin war. Mhm. Bis dahin.
Cool. Steffi, jetzt habe ich den Mut gefasst. Hab erstmal einen Antrag gestellt. Hab eine Absage bekommen. Hab dann Widerspruch gestellt und es wurde wieder abgelehnt. Mhm. Obwohl es nochmal auf einer anderen Ebene wahrscheinlich geprüft wurde. Ich habe detaillierter meine Situation dargelegt und es kam wieder eine Absage. Welche Chancen habe ich jetzt?
Also da ist immer noch nichts verloren, kann ich dir sagen. Dann hast du immer noch ein Rechtsmittel. Ja? Das Rechtsmittel gegen einen Widerspruchsbescheid, in dem drinsteht, du kriegst nichts, ist der Gang zum Sozialgericht. Das klingt jetzt ganz, ganz hochtrabend, ist aber eine ganz niederschwellige Sache. Sozialgericht ist wirklich eine hemdsärmliche Angelegenheit. Also da muss man wirklich keine Scheu und Angst haben. Mhm. Da sitzen auch keine Richter, die sich verquarzt ausdrücken, sondern das sind echt auch Leute, die sich bemühen, verständlich zu sein. Und auch der Gang zum Sozialgericht kostet in Deutschland nichts. Ja? Es ist wirklich was ganz Besonderes. Ich glaube nicht, dass es ein Land gibt außerhalb von Deutschland, wo das möglich ist, dass wirklich gesagt wird, hey, also da, wo es um die Grundsicherung und um die Existenz geht, ist auch der Weg zum Gericht umsonst. Man darf sich auch anwaltliche Unterstützung holen für sowas. Klammer auf. Man kann sich einen Beratungsschein holen beim Amtsgericht, anderes Gericht, aber es ist im Internet relativ eindeutig geschildert, was man machen muss. Wenn man kein Geld hat, dann kostet eine Beratung beim Anwalt nur 15 Euro. Also das ist mal der Weg zum Anwalt ist damit geebnet. Mhm. Es gibt ja Anwälte wie Sand am Meer. Man kann Anwälte finden, die einen bei so einem Fall unterstützen und die dann mit einem zusammen vor Gericht gehen. Man braucht aber keinen Anwalt. Das ist jetzt keine Anwaltspflicht. Genau. Und man darf sich wirklich auch nicht scheuen vor diesem Satz vor Gericht gehen. Ne? Es ist wirklich eine ziemlich niederschwellige Angelegenheit. Und wenn man merkt, hey, ich bin immer noch verkannt, meine Situation ist verkannt, irgendwie wird nicht verstanden seitens der Behörde, was mein Problem ist. Und ich will einfach nochmal Gehör. Dann kann man da einfach auch so hingehen. Man erhebt dann Klage, aber das kann man per Brief ans Gericht machen. Das ist ganz unkompliziert eigentlich. Dann fordern die von der Behörde seitens die ganzen Unterlagen an und dann geht halt ein bisschen Schriftverkehr hin und her. Dann schreibt das Gericht dir und sagt, bitte schildern Sie nochmal das Problem. So. Und dann gibt's irgendwann einen Termin zur Erörterung. Das heißt eigentlich, man trifft sich, damit man mündlich darüber reden kann. Das ist ganz häufig der Gang. Ja, deswegen, also ich will da wirklich auch Mut machen, auch diesen Gang zum Gericht noch zu machen. Natürlich ist es nichts, was dann in 2 Wochen geregelt ist, sondern so ein Gerichtsverfahren hat dann schon auch einen Lauf. Das dauert ein paar Monate, bis dann die Schriftsätze hin und her geschrieben sind. Aber wenn man eben sagt, nein, meine Situation ist wirklich völlig verkannt, dieser Weg steht einem auch offen und es ist auch nicht mit Stigma belegt oder so. Man verliert auch nicht sein Gesicht vor der Behörde, sondern man kriegt wirklich auch öfter mal Recht. Und was mir noch ganz wichtig ist, es gibt ja auch Fälle, die sind einfach sehr dringend. Also man hat gar kein Geld und die Miete muss aber fließen. Und wenn die Miete jetzt nicht fließt, dann fliegt man halt über kurz oder lang aus seiner Wohnung.
Ja.
Und das Amt kommt nicht in die Pötte, warum auch immer. Da gibt es noch ein Rechtsmittel, das würde ich wirklich gerne einfach noch kurz erklären. Das nennt sich den Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz. Klingt wahnsinnig kompliziert, ist aber eigentlich auch nur, dass man zum Gericht hingeht, Sozialgericht, und sagt, es ist furchtbar dringend, ich kann meine Miete nicht zahlen, das Jobcenter muss mir eigentlich Geld geben, aber sie machen es aus irgendeinem Grund nicht, bitte helfen Sie mir. Mhm. Das kann man wirklich so niederschwellig schreiben und dann wird auch wieder das Gericht tätig und ermittelt eben auch mit, ob deine Situation wirklich so ist, dass du deine Miete nicht zahlen kannst, also was auch immer der Grund ist, ne? Ob da jetzt gerade Einkommen weggefallen ist oder ja, die Situationen sind ja vielfältig, gell? Ja, es kann halt einfach auch sein, manchmal es geht eine Unterlage verloren in den Mühlen des Amtes und dann arbeiten die nicht weiter, obwohl sie eigentlich müssten und du sitzt da und wartest auf dein Geld. Und deswegen ist der Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz mir so ein Anliegen, weil ich echt denke, viele, viele Leute müssten nicht solche Nöte durchleben, wenn sie diesen Weg mal wählen würden, einfach zum Sozialgericht zu gehen und, also man muss da nicht menschlich auftreten, ne? Man kann da einen Brief hinschreiben und sagen, hier, ich brauche ganz dringend Hilfe, es ist ganz dringend deswegen.
Wow, danke echt wirklich für dieses wertvolle Wissen. Bis zu welchem Punkt können wir Unterstützung vom Staat erwarten und ab welchem Punkt geht es einfach um Barmherzigkeit? Mhm. Also um barmherzig zu sein von Kirchen oder Gemeinden oder um es konkreter zu sagen von Menschen, von Mensch zu Mensch oder die, die wir uns Christen nennen, christliche Nächstenliebe, Stichwort. Wie würdest du das mit deinen eigenen Worten jetzt beschreiben?
Also die Barmherzigkeit ist von uns Menschen, glaube ich, eine Grundhaltung, die sich Gott von uns wünscht, weil er sie uns gibt. Ne? Gott ist so barmherzig mit uns. Er hat uns seinen Sohn gegeben, damit wir nicht mit unserer Schuld dastehen müssen, sondern er hat sie uns weggenommen mit Jesus am Kreuz. Und wir dürfen jetzt frei und schuldlos vor ihm stehen und das Recht in Anspruch nehmen, Gottes Kind genannt zu werden, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir sagen, er ist mein Retter und Erlöser. Wenn das unsere Grundhaltung ist, weil wir das annehmen durften, dann ist Barmherzigkeit vielleicht der Grundton, mit dem wir durchs Leben gehen. Und ich erlebe das auch zum Beispiel bei euch als Villa Viso, dass ihr diese ausgestreckte Hand habt für jeden, der erstmal Hilfe braucht, ganz unbürokratisch, wo man auch sagen kann, hier hast du erstmal 200 Euro, dass du jetzt einfach mal gerade das und das machen kannst. Mhm. Und darauf hat dann ja keinen Anspruch auf die 200 Euro, sondern das ist ein Akt der Barmherzigkeit. Wohingegen der Staat nie mit dem Wort Barmherzigkeit auftritt, sondern der tritt auf mit den Begriffen Anspruch. Also man sagt es so, du hast einen Anspruch auf XYZ. Mhm. Erstausstattung, nehmen wir das Beispiel. Mhm. Ja. Ich finde das Wort schwierig, weil es halt mit diesem Gedanken, also es ist sozusagen wie das Alternativ zur Barmherzigkeit. Entweder ich kriege was barmherzigkeitsmäßig oder ich habe einen Anspruch drauf. Aber ein Anspruch ist was, also und das ist ein rechtlicher Begriff, ne? Genau. Ich bin ja verheiratet. Ich habe auch keinen Anspruch darauf, dass mein Mann nicht mich liebt, obwohl er das ja gesagt hat, dass er das macht, ne? Sondern ja, also der Begriff Anspruch muss rechtlich gefüllt werden und nicht mit dieser Haltung, ich will jetzt aber was, ne?
Ja.
Und ich glaube, trotzdem ist es so, wenn im Gesetz drinsteht, du hattest noch nie einen Kinderwagen, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dann will der Staat dir einen geben, dann darfst du hinstehen und sagen, ich möchte bitte einen Kinderwagen. Und wenn dich jemand vom Tisch wischt und sagt, dir gebe ich aber keinen, warum auch immer, Begründung sei dahingestellt, dass du dann sagst, aber ich habe einen Anspruch darauf, weil ich noch nie einen Kinderwagen hatte. Mhm. Genau, das ist der Unterschied zur Barmherzigkeit, weil die Barmherzigkeit gibt, ohne dass du fragst, sage ich jetzt mal, und ohne dass sie sagt, da steht's geschrieben. Also ja, die Barmherzigkeit gibt dir über das Maß, was geschrieben steht. Ne? Und es ist auch so, das muss man sich ja auch klar machen, niemand wird reich, wenn er Bürgergeld bekommt. Und es sind harte Jahre, auch wenn man Mama wird, dann vielleicht ungeplant. Mhm. Also das ist kein sanftes Ruhekissen, das ist echt ein Irrtum, wenn man das denkt. Und es ist mühselig, auch immer wieder mit dem Amt zu kommunizieren. Und wenn man dann jemanden hat, der einem noch mit Barmherzigkeit zusätzlich begegnet, eine Hand, die einem ausgestreckt ist, wie es zum Beispiel die Villa Vie ist, dann wird das harte Leben ein bisschen abgemildert. Genau, und so würde ich, glaube schließen.
Danke, Steffi, für deine Ehrlichkeit, deine Klarheit, jetzt auch für deine Wertschätzung, echt voll. Und dass du uns als Villa Vie in deiner freien Zeit so bedingungslos unterstützt und heute hier gesprochen hast.
War sehr schön. Danke.
Und dir möchte ich sagen, lass los, dann sind deine Hände frei, um noch mehr zu empfangen. Liebe geht durch den Magen, auch Nächstenliebe. Steffi, möchtest du noch was sagen?
Trau dich, einen Antrag zu stellen, wenn du gerade der Nehmende sein musst, aufgrund von deiner Situation.
Ihr lieben Menschen, schön, dass es euch gibt. Seid mutig im Nehmen und im Geben. Alles Liebe. Tschüss. Und beim nächsten Mal sprechen wir mit Katrin. Sie war schon Teil der Villa Vie, als es noch gar keine Villa Vie gab und erzählt uns aus ihrer Sicht, wie alles angefangen hat und was das mit ihr persönlich und ihrer Herzensheimat Baden-Württemberg zu tun hat.